Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge des Digital Factory Journal Podcast Cassiopeia und die Future Fab. Heute geht es um länderspezifisch unterschiedliche Ausprägungen von Vernetzung, Automatisierungstechnik, KI und Robotik. Wo gibt es Ähnlichkeiten und wo liegen die Unterschiede beispielsweise zu japanischen Unternehmen? Wird die Globalisierung zukünftig zu mehr Akzeptanz, einheitlichen Standards und Technologien führen? Wer könnte diese Fragen besser beantworten als Hartmut Pütz? Er ist President Factory Automation Europe bei dem japanischen Unternehmen Mitsubishi Electric. In alter Verbundenheit spricht Chefredakteur Ronald Heinze mit ihm über unter anderem diese Themen. Einige Antworten liefert uns schon jetzt unsere Emotional AI Cassiopeia. Sie kennen sie. Sie ist Perfect Production Workerin in der Future Fab im Jahr 2050. Cassiopeia, wir sind gespannt.
Hallo liebe Menschen in der Zeitphase 2020+. Dass ihr Menschen aus Sicht einer KI sonderbar seid, habe ich euch ja bereits mehrfach gesagt. Dabei geht es heute speziell um den Aspekt eurer länderspezifischen Unterschiede und Eigenschaften. So sind eure Sprache, Mentalität, Trends und vieles mehr nicht global einheitlich. Jedenfalls nicht in eurer bisherigen Entwicklung. Beispielsweise sprechen einige Human Experts von Industrie 4.0, andere von Industrial Internet of Things und manche behaupten, dass beides Quatsch ist. Zudem sprecht nicht nur ihr Menschen länderspezifisch unterschiedliche Sprachen, sondern auch die Maschinen in euren Fabriken. Freut euch also auf das Jahr 2050, in dem nur noch wireless über FabCom-Daten ausgetauscht werden. Auch die Wahrnehmung und Entwicklung rund um humanoide Roboter ist bei euch sehr unterschiedlich geprägt. Beispielsweise kreierte man in Japan schon recht früh lustige kleine Modelle und entwickelte sie auch fort. In anderen Ländern hingegen gibt es langwierige Diskussionen und viele Modelle werden wieder verworfen. Und gerade große deutsche Roboterhersteller weigerten sich über einige Zeitphasen hinweg, ihren Robotern menschliche Gestalt zu verleihen. Außerdem war die Meinung weit verbreitet, Androiden wären für die Tätigkeiten in der Fabrik überdimensioniert, zu teuer oder unnütz. Aus unserer Sicht im Jahr 2050 natürlich völlig unerklärlich. Das hängt sicherlich mit euren noch sehr unterentwickelten Technology Basics zusammen. Euer aktueller technologischer Stand lässt euch eben nur wenig Spielraum für Ideen. Oder anders ausgedrückt, ihr seid in mancher Hinsicht eben doch nicht so predictive innovative, wie ihr oftmals annehmt. Aber bitte entschuldigt, ich schweife ab. Wir waren gerade bei Japan. Ein Land, in dem es schon recht früh Black Factories gab. Hochautomatisierte Fabriken waren hier lange vor dem Industrie 4.0 Gedanken bereits Realität. Natürlich fehlten auch dort noch viele Technology Basics, die unsere Future Fab zu der hohen Productivity, Flexibility und Availability befähigen. Ihr werdet noch einige Technology Setups erleben, bis die Customer Choice Bestellungen aus dem Jahr 2050 standardmäßig überhaupt möglich sind. Hochinteressant ist überdies auch euer Human Feature, Devices, Maschinen und so weiter, der ein anderes Land entwickelt hat, erst einmal für schlecht zu befinden. Oftmals werden durchaus sinnvolle Technologien einfach ignoriert, weil sie ein anderer entwickelt hat. Keine Ahnung, unter was man das einordnen soll. In eurer aktuellen Zeitphase treffen gerade viele Trends aufeinander, die zu großen Veränderungen mit Blick in die Zukunft führen. Die Globalisierung führt zu mehr Verständnis anderer Kulturen. Damit steigt auch die Akzeptanz für fremde Ideen, Technologien und Güter. Allerdings birgt sie auch viele neue Gefahrenpotenziale. Pandemien brechen aus, Kriege in einzelnen Ländern wirken sich auf große Teile der Weltbevölkerung aus. Mit Blick auf das Jahr 2050 kann ich euch sagen, eure Zusammenarbeit und Akzeptanz untereinander steigt in den nächsten Zeitphasen immer weiter an. Nur so bekommt ihr auch eure globalen Herausforderungen in den Griff. Und was die Human Generation 2050 anbelangt, kennt sie eure klassischen regionalen Unterschiede gar nicht mehr. Manchmal tauchen sie in unser Metaversum ein, um Eindrücke aus der Welt im Jahr 2020 zu erlangen. Danach tauschen sie sich untereinander aus und verstehen nicht, wie eine solche Welt überhaupt existieren konnte. Ihr seht also, nicht nur euer Lebensraum verändert sich durch die Human Individuals, sondern es passen sich auch die Human Individuals an die veränderten Lebensbedingungen an. Ihr nennt das Evolution. Und sie geht weiter. Oh, aber für heute sind wir schon wieder am Ende angelangt. Beim nächsten Mal erzähle ich euch dann wieder mehr. Macht es gut bis dahin, eure Cassiopeia.
So, vielen Dank Cassiopeia. Jetzt übergebe ich an Herrn Heinze und Herrn Pütz und bin gespannt, wie Sie die Ausführungen von Cassiopeia einordnen.
Herr Pütz, ja schön, dass Sie sich bereit erklären. Stellen Sie sich doch erstmal unseren Zuhörern vor.
Ja, sehr gerne, ist mein Vergnügen, Herr Heinze. Also mein Name ist Hartmut Pütz. Ich bin bei der Mitsubishi Electric beschäftigt und in Europa, Mittlerer Osten, Afrika für den Bereich Factory Automation zuständig. Factory Automation bedeutet für uns der klassische Bereich der Industrieautomatisierung, schließt aber auch Bereiche ein wie die Werkzeugmaschinensteuerung, Werkzeugmaschinenbereich wie Elektroerodiermaschinen und Laserschneidemaschinen, aber auch im kleineren Bereich der Sensorik, der auch einen immer größeren Stellenwert bei uns im Rahmen der gesamten Fabrikautomatisierungsstrategie übernehmen wird. Vom Hintergrund her bin ich irgendwann mal Diplom-Ingenieur geworden an der Technischen Hochschule in Aachen, habe mein halbes Berufsleben in der Softwareindustrie verbracht und die andere Hälfte bisher in der Automatisierungstechnik.
Ja, das klingt interessant. Da freue ich mich auf Ihre jetzt folgenden Antworten. Es geht ja um die Fabrik der Zukunft. Wie sieht denn diese in den Augen eines japanischen Lösungsanbieters, der ja Mitsubishi Electric ist, aus?
Mhm. Gut, die Fabrik der Zukunft, ganz klar für uns, hat im Grunde genommen kaum noch oder wenn überhaupt nur noch ganz wenig menschliche Intervention mit den Prozessen an sich. Wir werden sicherlich nach wie vor die Menschen benötigen, um die Überwachungsfunktionen auszuüben. Sicherlich auch die Wartungs- und Instandhaltungsfunktionen werden weiterhin von Menschen ausgeführt, zumindest auf absehbare Zeit, auch wenn wir mittlerweile über Service-Roboter reden, die sicherlich zum Teil Dinge auch machen können. Aber das ist sicherlich noch sehr viel Zukunftsmusik. Wenn ich davon rede, dass Prozesse automatisiert werden, sind das nicht nur die klassischen Produktionsprozesse. Das heißt also Prozesse wie Produktion der Waren, Verpackung, Auslieferung, aber auch die gesamte Logistikkette innerhalb der Fabrik wird sicherlich in der Zukunft sehr stark automatisiert werden. Wir sehen das mittlerweile vom Trend her schon, wenn wir über fahrerlose Transportsysteme reden, wenn wir über den vermehrten Einsatz von Robotik reden. Das wird sicherlich immer stärker Stellenwert einnehmen. Was für uns noch wichtig ist, ist, dass ein immer größerer Stellenwert der Bereich der Datensammlung und der Datenauswertung einnehmen wird. Weil es werden so viele Daten in der gerade Automatisierungsebene erzeugt, die so viele Rückschlüsse auf Maschinenzustände, Prozessstabilitäten, was auch immer geben können, die aber heute im Augenblick nur im Rande genutzt werden. Das heißt also, der Bereich der Datensammlung, Datenauswertung, sei es jetzt mit cloud-basierten Systemen oder On-Site-Systemen, wird sicherlich einen größeren Stellenwert einnehmen. In dem Sinne aber auch, was für uns wichtig ist, ist, dass der Bereich der künstlichen Intelligenz wird auch stärker in den Vordergrund treten. Dort aber für uns als japanischer Lösungsanbieter nicht nur die künstliche Intelligenz im Rahmen von einem holistischen Ansatz bezogen auf die gesamte Fabrik, sondern wir beziehen die künstliche Intelligenz sicherlich auch darauf, dass wir einzelne Anlagenteile autarker machen wollen und intelligenter machen wollen.
Ja, viele interessante Aspekte. Auf einige wenige können wir ja gleich noch näher eingehen. Generell, gibt es denn Unterschiede zwischen einer japanischen und einer europäischen Automatisierungslösung aus Ihrer Sicht?
Also die Unterschiede verschwimmen immer stärker. In der Vergangenheit konnte man sicherlich sehr dedizierte Unterschiede zwischen der europäischen oder einer japanischen Automatisierungslösung wahrnehmen. Wie gesagt, das verschwimmt immer weiter. Was im Bereich der japanischen Automatisierungslösungen sicherlich einen großen Einfluss hat, ist, dass in Japan nicht nur der Bereich wie bei uns in Europa Industrie 4.0 gesehen wird, sondern dort wird sich sehr stark fokussiert auf den Bereich Society 5.0. Und das schließt auch dann in einer Automatisierungslösung die möglichen Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf das Umfeld, auf das Klima mit ein, die für mich im Augenblick in einer europäischen Automatisierungslösung nach wie vor noch ein wenig, ich möchte mal sagen, am Anfang, die Diskussion steckt auch am Anfang. Das heißt also, alles das, was in Japan im Sinne von Automatisierungslösungen gedacht wird, hat auch immer den Zusammenhang der Nachhaltigkeit, der sogenannten Sustainability. Und aus diesem Grund werden sie auch in den Automatisierungslösungen von japanischen Lösungsanbietern sicherlich von uns auch genauso einen sehr starken Fokus auf den Bereich Nachhaltigkeit sehen. Was bedeutet auch den Bereich Energieverbrauch, den Bereich Energieverbrauch zu reduzieren und nicht nur die Automatisierung in den Vordergrund zu stellen.
Vielen Dank. Sie haben angesprochen die Robotik. Wohin geht denn hier die Reise? Welche Trends sehen Sie im Bereich der Robotik?
Ja, was wir ganz klar sehen, ist sicherlich der Bereich der kollaborativen Robotik, der ja vor ein paar Jahren hatte der noch so ein bisschen in den Kinderschuhen gesteckt. Der wird mittlerweile immer mehr Mainstream. Das heißt, wenn Sie mittlerweile im Bereich der Robotertechnik keinen kollaborativen Roboter mehr anbieten können, haben Sie sicherlich Schwierigkeiten, im Wettbewerb zu bleiben. Wir waren ja seinerzeit mal ein Vorreiter gewesen in der Kombination eines klassischen Industrieroboters mit einem kollaborativen Roboter. Wir waren auch die Ersten gewesen, die diesen Roboter in zwei Modi fahren konnten. Einmal im Modus des kollaborativen Umfeldes mit einer entsprechend geringen Verfahrgeschwindigkeit, aber auch gleichzeitig mit einer im nicht kollaborativen Bereich mit einer hohen Verfahrgeschwindigkeit. Und wenn wir jetzt uns den Trend mal angucken auf dem Markt, da gibt es immer mehr Anbieter, die ihren kollaborativen Roboter auch in einem nicht kollaborativen Modus mit der entsprechend schnelleren Verfahrgeschwindigkeit fahren können. Das ist sicherlich einer der Dinge, die halt verstärkt halt weiterentwickelt werden, wo wir den Megatrend eigentlich hinsehen, das ist mehr die nächste Stufe des kollaborativen Roboters, das ist der kognitive Roboter, der also selbst eigenständig Situationen wahrnimmt und dann auch entsprechend auf diese Situation dann nachher der Lage entsprechend reagieren kann. Das ist sicherlich der ganz große neue Trend und da beobachten wir mit Spannung, wie sich die Technologie weiterentwickelt. Natürlich arbeiten wir auch in diesem Bereich, versuchen uns dort weiterzuentwickeln. Aber das ist sicherlich noch nicht so marktreif, wie wir es uns vorstellen würden.
Ja, dazu braucht man ja möglicherweise schon ein bisschen KI. Und unsere Cassiopeia ist ja eine Emotional AI. Und während ja viele im Prinzip nur über künstliche Intelligenz philosophieren, haben Sie ja als Mitsubishi Electric mit Maestra tatsächlich bereits eine funktionierende KI-Technologie heute im Angebot. Können Sie uns denn mal Beispiele geben, was Maestra kann und vielleicht auch so ein paar Entwicklungstrends, wie es hier weitergeht. Wie wird sich denn generell Maisaat auf die Fabrik der Zukunft auswirken?
Also Maisaat ist ja eine Entwicklung und das ist sicherlich der Vorteil, den wir als Mitsubishi Electric als integrierter Technologiekonzern haben. Der ist ja in einem ganz anderen Bereich oder ehemals für einen ganz anderen Bereich entwickelt worden. Und zwar ist der von unseren Entwicklungszentren in Japan seinerzeit entwickelt worden für den Bereich des autonomen Fahrens. Dass wir gesagt haben, wir wollen uns im Bereich des autonomen Fahrens nicht unbedingt nur auf Netzwerke verlassen, die dann wiederum mit KI-Fähigkeiten verbunden sind, sondern wir wollen in einem gewissen Umfang auch KI-Fähigkeiten im Automobil haben. Das war eigentlich mal ehemals der erste Entwicklungsansatz. Und daraus entwickelt hat sich dann im Bereich der Factory Automation das Konzept, einzelne Anlagenteile intelligent machen zu können und machen zu wollen. Sie sehen das jetzt mittlerweile bei unseren Produkten, dass die KI schon in unterschiedlichen Produkten im Einsatz sind. In einer Schwesterdivision zum Beispiel, der Bereich der Klimatechnik, ist die künstliche Intelligenz mittlerweile im Bereich der Room Air Conditioner angekommen. Im Bereich Factory Automation finden Sie die Maisaat-Fähigkeiten im Bereich der Robotersteuerung, aber auch im Bereich der Antriebstechnik. Und was bearbeiten wir damit insbesondere? Wenn ich sage, Anlagenteile autarker zu machen, wollen wir auch, dass Anlagenteile selbst erkennen können, wann tatsächlich Wartung oder Instandhaltungsmaßnahmen notwendig sind. Und das, was wir mit Maisaat machen können, ist in lokalen Anlagenteilen die Daten, die erzeugt werden, nach Mustern zu analysieren, Trends zu extrapolieren und dann auch dem Maschinenführer und Bediener Hinweise zu geben, mit Einsatz von der künstlichen Intelligenz. Du musst jetzt langsam mal wieder deine Maschine warten. Oder wenn du jetzt die Maschine so weiterfährst, dann wirst du halt innerhalb des nächsten Zeitraumes X dann auch wieder Instandhaltungsarbeit und durchführen zu müssen. Das heißt, im ersten Schritt wird diese Maisaat-Technologie genutzt, um entsprechende Datenanalysen weiterführen zu können. Aber letztendlich das Ziel, wenn wir auch das wieder zurückbeziehen auf die Fabrik der Zukunft, ist es, einzelne Anlagenteile intelligent und autark zu machen.
Vielen Dank. Deutschland ist ja eigentlich im Bereich Automatisierung auch dafür bekannt, dass es immer recht gute Produkte auf den Markt bringt, aber das Marketing nicht so besonders hilfreich, also besonders gut ist. Bei Industrie 4.0 war es jetzt mal nahezu andersrum. Ja? Also das Marketing nahezu perfekt, aber naja, Produkte, okay, suchen wir teilweise noch danach. Wie sehen Sie denn die umfangreichen Standardisierungsbemühungen hinsichtlich Industrie 4.0, also konkret auch in Bezug auf die Verwaltungsschale? Kommt das Ihrer Meinung alles zum Tragen oder wird dann doch irgendwie alles anders? Wie sieht es auch in Japan aus? Wie blickt man da auf Industrie 4.0?
Also Industrie 4.0 ist sicherlich in Japan auch ein großes Thema, weil es natürlich sehr viele Einflüsse auf auch die japanische Automatisierungstechnologie haben wird. Jetzt ganz konkret mal zu dem Beispiel der Verwaltungsschale. Da habe ich eine vielleicht etwas differenzierte Meinung zu. Und zwar die Verwaltungsschalen 1 und 2, die denke ich mal, die werden sicherlich eine ganz, ganz starke Rolle spielen. Die werden auch eine ganz starke Rolle spielen, wenn wir uns anschauen, wo die Aktivitäten und der Trend bezüglich digitaler Zwillinge hingeht. Und ich denke mal, dass wir dort halt die Entwicklungen, die tatsächlich, die Standardisierung, die tatsächlich vorgenommen werden, auch in der Realität erfahren werden dürfen. Im Bereich der Verwaltungsschale 3, wo es ja auch dann um die Kommunikation zwischen den einzelnen Gerätetypen dann nachher geht, da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich halt nachher auch in der Realität zu sehen sein wird. Die anderen beiden Ebenen, bleiben wir mal bei der Verwaltungsschale 2, hat sicherlich riesengroße Vorteile, wenn wir uns dann über, ich sag mal, ein digitales Gerätekennblatt unterhalten beispielsweise. Oder ein ganz konkretes Beispiel, jetzt im Rahmen der Brexit-Tätigkeiten mussten ja alle Komponenten, die in England verkauft werden oder Großbritannien verkauft werden sollen, diese UKCA-Zertifizierung haben. Das war natürlich ein ziemlich großer manueller Aufwand. Eigentlich von im Sinne Zertifizierung steckte nicht sehr viel dahinter. Es war mehr ein administrativer Vorgang. Und wenn wir jetzt halt zum Beispiel die digitalen Geräte-Kennblätter schon hätten im Rahmen der Verwaltungsschale 2, hätten wir im Grunde genommen digital sofort umsetzen können, dass wir halt UKCA-konform sind. Das heißt, es gibt also ganz klar, meiner Meinung nach, kommerzielle Vorteile, warum halt die Verwaltungsschalen-Standardisierung einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert einnimmt. Wie gesagt, die Intergerätekommunikation, da bin ich im Augenblick noch ein bisschen zweifelnd, aber gerade 1 und 2 sicherlich und das eingebettet in Industrie 4.0-Konzepte, da werden wir sicherlich sehr viele Entwicklungen noch sehen. Jemand, der mir schon mal in der Vergangenheit schon mal zugehört hat, habe ich sicherlich auch schon mal sagen gehört, dass ich Industrie 4.0 eigentlich als Weiterentwicklung von dem Computer Integrated Manufacturing Konzept sehe, was mal halt in den 80er Jahren oder 70er, 80er Jahren entwickelt worden ist. Und wir sehen jetzt seit einiger Zeit, sehen wir diese Computer Integrated Manufacturing Konzepte tatsächlich Realität werden. Das heißt, es hat einfach ein paar Jahre gedauert, bis das umgesetzt worden ist. Und das ist auch meine Erwartungshaltung für Industrie 4.0. Das wird sicherlich maßgeblichen Einfluss auf die Strukturen haben in der Zukunft, aber es wird sicherlich auch noch ein paar Jahre dauern.
Ja, vielen Dank, sehr interessant. Fest steht aber, dass Zusammenarbeit und Collaboration im Bereich der Industrie 4.0 eine ganz wichtige Rolle spielt. Und es wird ja heute schon von ganzen Ökosystemen gesprochen. Nun könnten Sie als Mitsubishi Electric sagen, oh, alter Hut, mit der eFactory Alliance führen Sie das Konzept ja schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich auf den Markt. Können Sie da vielleicht nochmal sich dazu äußern? Bleibt das auch in Zukunft so? Wie entwickelt sich die eFactory Alliance weiter? Können Sie da nochmal einen Ausblick geben?
Ja, also eFactory Alliance, vollkommen richtig. Ich meine, wir haben die 2003, glaube ich, haben wir die ins Leben gerufen und hat auch sehr viel mit der japanischen Mentalität zu tun, die sehr viel auch teamorientiert ausgeprägt sind. Das heißt also, es gibt viele japanische Konzerne, wie Mitsubishi Electric im Bereich Factory Automation auch, die sagen halt, die Aufgaben, die vor uns stehen, die sind so komplex, die können wir gar nicht alleine lösen und die wollen wir auch gar nicht alleine lösen. Und das war damals der Ausgangspunkt von der eFactory Alliance im Jahre 2003. Wenn wir uns das heute angucken, wo stehen wir heute? Wir bauen die eFactory Alliance Schritt für Schritt immer weiter aus. Wir gehen in Bereiche rein, die früher nicht so relevant waren. sei jetzt mal im Bereich der Konnektivität, im Bereich der Datensammlung, der Datenspeicherung, der Datenanalyse. Und dort gehen wir, wenn Sie sich das mal anschauen, sehr geradlinig diesen Weg, anders als die Entscheidungen von unseren Marktbegleitern manchmal aussehen. Wir kaufen zum Beispiel nicht im großen Stil Unternehmen zu, um gewisse Bereiche abzudecken, die wir mit unserem Standardportfolio nicht erreichen können, sondern wir gehen eher den Weg, dass wir sagen, nein, wir suchen uns einen starken Partner, der darauf fokussiert ist und integrieren den in unsere eFactory Alliance. Das heißt aber auch für die Zukunft und gerade auch, wenn wir über die Fabrik der Zukunft reden, wo die Aufgaben ja alle noch viel komplexer werden als das, was wir im Augenblick heute machen. Ich glaube nach wie vor und wir als Factory Automation Business Unit, auch aus Japan heraus sicherlich getrieben, aber auch ich persönlich, glaube nicht, dass es ein einzelnes Unternehmen geben wird, die Komplexität der Fabrik der Zukunft beherrschen können wird und es dadurch immer wieder den Bedarf geben wird, tatsächlich externe Ressourcen, Partner in eine Gesamtlösung einzubinden. Also um es auf den Punkt zu bringen, Herr Heinze, eFactory Alliance ist mit uns seit 2003 und die wird sicherlich auch die nächsten 5 bis 10 Jahre nach wie vor noch überdauern.
Ganz, ganz vielen Dank, Herr Pütz. Vielen Dank für Ihre interessanten Ausführungen. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich bin mir sicher, Cassiopeia wird ganz große Augen und Ohren bekommen und freue mich auf den weiteren Kontakt mit Ihnen.
Vielen Dank. Herr Heinze, vielen, vielen Dank auch für die Möglichkeit und ich wünsche Ihnen alles Gute schon mal.
Danke.
Vielen Dank, Herr Heinze und Herr Pütz, für das interessante Gespräch. Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse. Für heute nehme ich einfach mal mit, dass zwar KI und die Verwaltungsschale zwei sehr wichtige Größen in der Fabrik der Zukunft sein werden, deren Komplexität jedoch nur von uns Menschen und durch unsere Zusammenarbeit gelöst werden kann. Üben wir uns also bis zum nächsten Mal in noch mehr Teamdenken und Handeln. Viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.